Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Dieser Podcast wird präsentiert von ETL Atoga, Steuerberatung für Hotellerie und Gastronomie.
Moin zusammen. Ich bin heute virtuell am Platz der Republik 1, wollte ich sagen. Da ist mein Gast eigentlich zu Hause, aber sie ist jetzt doch noch zu Hause in Tecklenburg. Und die Dame ist eine begnadete, anmutige und liebreizende, die man auch Anja nennen darf. Sie ist Hotelier und Bildungsministerium, beides AD, sowie Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 128 Steinfurt 3. Heute ist sie einfach nur mein Gast und wir wollen herausfinden, wie begnadet, anmutig und liebreizend sie sein kann. Ich freue mich sehr auf die CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek. Herzlich willkommen im Hotelier.de Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Sascha.
So, wusstest du, dass du begnadet, anmutig, liebreizend bist?
Nein, das wusste ich nicht, aber das ist sehr nett, wie du das so schön sagst.
Das ist deine Namensdeutung tatsächlich.
Okay.
Anja bedeutet begnadet, anmutig, liebreizend. Das ist immer ganz spannend, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, das werden wir jetzt mal überprüfen. Du bist in der heißen Phase des Wahlkampfes und hast dir trotzdem Zeit genommen. Ganz großen Dank dafür. Ja. Bevor wir zu dem Wahlkampf oder ja, was damit so zusammenhängt kommen, lass uns mal in deinen Lebenslauf einsteigen. Der hält für manche sicher manche Überraschung parat. Ja, geboren im Münsterland, ne, in Ibbenbüren.
Büren, genau.
Hast 1990 eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Deutschen Bank absolviert und dann 1993 hast du noch eine Ausbildung gemacht. Also die eine Ausbildung hat dir wohl nicht gelangt und so hast du im Hotel Teutoburger Wald eine zweite als Hotelkauffrau absolviert. Wie kam das?
Als Hotelfachfrau.
Fachfrau.
Weil ich nämlich als Kauffrau, die ich ja schon war, hätte ich aber keine Hotelfachleute ausbilden dürfen und das war mir wichtig.
Okay, also deshalb tatsächlich die erste Ausbildung bei der Deutschen Bank?
Ja, ich habe meine erste Ausbildung angefangen, weil ich einfach mich für alles rund um Finanzen immer schon interessiert habe. Und ja. Dann habe ich gedacht, was liegt näher, wenn man erstmal eine Ausbildung machen will, als das in der Bank zu machen. Und so habe ich mich damals dann bei der Deutschen Bank in Osnabrück beworben. Und wenn man darüber nachdenkt, da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu, die hatten damals 700 Bewerbungen und haben 21 Leute genommen. Also wenn man da eine Ausbildung machen durfte, war man schon der König. Naja gut, und dann habe ich 1992 im Sommer meine Ausbildung beendet und habe erst weitergearbeitet. Zu dem Zeitpunkt war auch eigentlich erst noch der Gedanke, in der Bank zu bleiben. Mhm. Und dann kam aber dazu, dass wir ein geschäftsführendes Ehepaar in unserem Hotel hatten und meiner Mutter es gesundheitlich nicht gut ging. Und dieses geschäftsführende Ehepaar arbeitete aber sehr streng nach Vorschrift. Wenn die Küche um 9 Uhr zumachte, dann sagten die um 5 Uhr 9, es gibt nichts zu essen mehr. Mhm. Und dementsprechend, weil wir vorher als Familie natürlich die Gäste betreut haben, so dass sie zufrieden sind und nicht uns nach Uhrzeiten gerichtet haben, haben wir dann gesagt, das halten wir nicht durch. Die hatten erstmal einen Jahresvertrag und wir haben dann gesagt, nach einem Jahr lösen wir den Arbeitsvertrag auf mit denen, weil das wäre überhaupt nicht gegangen. Und dann war natürlich guter Rat teuer. Meine Mutter war noch nicht wieder fit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich erstmal nach Hause, aber nur unter der Bedingung, dass ich noch eine Ausbildung machen kann, also dass ich quasi zur Schule gehen kann einen Tag und dass ich dann eben die Chance habe, einen Abschluss zu machen, damit ich auch Auszubildende ausbilden darf. Das war das Ziel dahinter.
Richtig. Und das hast du schon vorweggenommen. Das Hotel Teutoburger Wald ist im Familienbesitz und das seit 1902. Also so lange gibt es das schon und ist heute ein 4-Sterne-Hotel mit 43 Zimmern, 3 Tagungsräumen und einem Wellnessbereich. Und was zurzeit interessant ist, gerade auch bei der ganzen Klimadiskussion, ist, dass ihr auf dem Weg seid zur Energieautarkie. Das finde ich ja auch sehr interessant. Das also im Sommer funktioniert das schon ganz gut, habe ich gelesen, ne?
Genau. Im Winter ist es immer noch, also ist es halt im Sommer ist es eine wirkliche Größe, im Winter ist es immer ein Rechenexempel, wie viel man denn schon schaffen kann, weil wir natürlich auch viel Wärme gebrauchen und wärmetechnisch ist das im Moment noch nicht machbar.
Also mit Batteriespeicher und so weiter funktioniert das aber zumindest im Sommer und Übergangsjahreszeiten ganz gut, ne? Mhm. Okay. Durch seine Lage an der Friedensroute und dem Hermannsweg ist es ein idealer Ausgangspunkt für Radfahrer und Wanderer. Euer Slogan ist so ein bisschen, das zufriedene Lächeln unserer Gäste ist für uns der schönste Lohn. Genau. Und es wird heute von deinen Brüdern Olaf und Rainer Kersen geleitet, korrekt?
Ja, richtig.
Sehr gut. Und der Rainer ist Vizepräsident der Kooperation Ringhotels und den habe ich jetzt gerade kennengelernt im November bei der Ringhotels-Tagung in Kiel im Hotel Birke.
Ja, guck mal, die Welt ist ganz schön klein, ne?
Ganz schön.
Gerade
ganz
in der Hotellerie.
Absolut. So, also das mal zum Hintergrund des Hotels. Du hattest dann von 1994 bis 2013, so steht es zumindest im Lebenslauf, leitende Funktion im Ringhotel. Was hast du denn da so machen dürfen, machen müssen?
Also ich habe mich um das ganze operative Geschäft gekümmert, von den Tagesplänen, was alles fertig werden muss, bis hin zur Personalplanung, bis hin zur Urlaubsplanung. Also wir waren ja damals noch ein Stück kleiner, als wir es heute sind. Und damals war es ja dann auch im Wesentlichen erstmal noch ein Geschäft, was nur von Ostern bis Oktober ging, weil wir damals am Anfang den Wellnessbereich auch noch nicht hatten. Und dann haben wir halt im Sommer gearbeitet bis zum Umfallen und im Winter haben wir dann alles das getan, was im Sommer nicht fertig geworden ist. Mhm. Aber man konnte jetzt nicht sagen, man ist sich jetzt irgendwie zu schade, auf der einen oder anderen Ecke dann mitzuhelfen, wenn es irgendwo klemmte. Das Personal war immer der größte Knappheitsfaktor.
Wir reden ja von 1994, da war das auch schon so. Wir reden ja heute immer drüber. Und ja, man rum, zu Recht auch, teilweise auch selbstverschuldet, aber damals war das auch schon, ging das schon los.
Naja, das war damals ja ein Faktor von, wie viel Personal kann ich mir bei so geringer Marge leisten? Ich habe das Personal das ganze Jahr über und ich muss im Grunde das wesentliche Geld dafür von April bis Oktober verdienen. Dann gibt's halt die Weihnachtstage noch, aber der Winter war halt gerade am Wochenende immer ein sehr schwaches Geschäft. Und die Marge, das weiß jeder, der hier zuhört, die Marge in dem Bereich ist immer klein gewesen.
Hat man das heute ein bisschen geändert, weil hat man auch schön Wellnessbereich und Schwimmbad. Ist jetzt der Winter ein bisschen stärker?
Ja, seitdem wir den Wellnessbereich fertig haben, haben wir durchgängig 12 Monate Geschäft. Und wir arbeiten auf 3 Säulen im Hotel. Die eine sind die Einzelreisenden. Ein Drittel davon ist Tagungsgeschäft, also so kleine Tagungen. Mhm. Und das dritte ist halt Wellnessgeschäft, so gerade auch am Wochenende viel, so auch kleinere Gruppen, die dann irgendwie so ein Wellnesswochenende machen wollen. Und aus diesem Dreiklang ergibt sich dann die Möglichkeit, dann wirklich auch eine gute Auslastungszahl zu erreichen. Und wenn ich jetzt 12 Monate Geschäft habe, dann fällt es mir natürlich auch leichter, das Personal 12 Monate zu halten und am Ende auch vernünftig zu bezahlen.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt nur Saisongeschäft hat, sage ich mal, wie in Wintersportorten, wo noch Winter ist, dann ja, sind die 3 Monate da und was machst du dann? Ne? Und musst du viel Glück haben oder sehr viel Geld hinlegen oder halt sehr gut sein, dass die dann wiederkommen. Und das ist dann bei so einem Betrieb, ja, auf dem Land natürlich kein Deut anders.
Ja, und ich habe natürlich im ländlichen Raum auch zum Beispiel nicht die Aushilfskräfte, die ich in der Stadt habe, durch die ganzen Studierenden und so weiter. Ich muss im ländlichen Raum echt gucken. Heute, wenn beide immer wieder anfangen zu arbeiten in ihrem normalen Beruf, ist halt dieses 450 oder 538 Euro sind es ja jetzt, diese 538 Euro Kräfte sind zunehmend schwerer zu kriegen, nachdem auch alle Frauen wieder in ihren normalen Beruf einsteigen. Jetzt da hat sich schon in den letzten Jahren mächtig was verändert.
Ja. Auf jeden Fall. Sag mal, jetzt ist das ja ein Familienbetrieb. Wie schwierig war es denn, mit der Familie zusammenzuarbeiten?
Naja, ich sag mal so, wir haben uns immer recht gut verstanden.
Ja.
Aber natürlich gibt es immer auch Ärger. Das Wichtige ist, dass man alle Diskussionen so führt, dass man hinterher wieder aufeinander zugehen kann und weitermachen kann. Und das ist das, was ich versucht unseren Kindern beizubringen. Dass man sich streiten kann, aber dass man sich so streiten muss, dass man nicht etwas kaputt macht, was man nicht wieder einholen kann. Und natürlich gibt es dann mal einen Tag, wo man sagt, oh bitte, ne, es ist jetzt gut gewesen.
Klar.
Aber also das kann ich mir bis heute nicht vorstellen, dass ich irgendwann den Kontakt zu meinen Brüdern aus irgendeinem Grund vollständig abbrechen würde. Das hört man ja mal in vielen Familien, dass sie irgendwie auseinandergehen und sich dann gar nicht mehr sehen. Also selbst wo ich heute jetzt nicht mehr jeden Tag arbeite und sie auch nicht mehr jeden Tag sehe, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir so einen Ärger miteinander haben würden, dass das so absolut ein Ende wäre.
Ja gut, da muss man aber viel für tun und immer auch wieder zurückstecken und auch mal seine Meinung klar äußern. Und die anderen müssen es aushalten, wie du es gerade gesagt hast. Das ist auch nicht jedem in die Wiege gelegt.
Und das ist etwas, was zunehmend in dieser Gesellschaft verloren gegangen ist, was wir wieder lernen müssen. Dass wir uns sehr klar und sehr ehrlich sagen, was wir denken, ohne den anderen zu beleidigen. Und dann eben auch versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Also dieses, ich denke nicht wie der andere und deswegen kann ich mit dem nicht an einem Tisch sitzen. Was ist denn da passiert? Das muss doch in einer Demokratie, ist das irgendwie sehr, sehr schräg.
Ja, kann ich leider nicht widersprechen. Ich würde es gern, aber es geht nicht. Es ist wie du sagst.
Wir arbeiten dran, dass es wieder besser wird. Wir weiten gerade die Diskussion, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache es auch immer und überall, versuch's, ne, hab ja auch so meine Meinungen klar und vertrete die auch. Und da gibt's auch manchmal, ne, dass man sich auseinandersetzt und auch politisch zum Beispiel passiert auch. Und das kriege ich auch mit den Leuten, wo man nicht einer Meinung ist, ganz gut hin. Und da freuen wir uns auch immer drüber, dass es so ist, weil es halt nicht mehr selbstverständlich ist, leider. Wo lagen denn im Hotelalltag halt von 94 bis 2013 so die größten Herausforderungen? Ich habe mal geguckt, also es gab ja zum Beispiel die Lehman Brothers Insolvenz, die große Krise, dann gab es die Euro-Krise. War das, was euch beeinflusst hat mit oder war es was anderes?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist für mich auch immer der Punkt, dass ich bis heute sage, beide Krisen waren ja für Otto Normalverbraucher, wenn er in einer Branche gearbeitet hat, die nicht davon betroffen war, also irgendwie eine Bank oder sonst was, haben ja ganz viele Menschen das überhaupt gar nicht mitbekommen, dass da was passiert ist. Also für uns, wenn ich jetzt so unsere Zeit, wie gesagt, von 94 oder ich habe ja seit Anfang der 80er Jahre auch am Wochenende immer schon im Hotel gearbeitet, seitdem ich 14 Jahre alt bin, durfte ich ja schon arbeiten. Seitdem ging es Jahr für Jahr nur aufwärts. Und deswegen war auch Corona für die ganze Branche und gerade natürlich auch für die Hotellerie ein einschneidendes Erlebnis, wie sie es in dieser Generation, denen wir angehören, sich überhaupt gar nicht vorstellen konnten, dass man irgendwie von heute auf morgen nicht mehr selbstständig arbeiten kann, sein eigenes Geld verdienen kann. Das war ein unvorstellbares Ereignis. Ja. Und ich muss sagen, die ganzen Jahre bei uns ging es immer nur bergauf. Wir haben immer fleißig investiert, wir haben uns immer Schritt für Schritt vergrößert. Wir haben uns immer, das gehört dazu, sich am Markt zu orientieren. Aber deswegen ging es halt eigentlich seit den 60er Jahren, seit meine Eltern angefangen haben, immer bergauf.
Mhm. Ja, bis 2019 war alles super und dann ging es halt wegen Corona bergab. Und heute vergleicht man immer noch vor Corona mit heute. Ja, finde ich auch manchmal ein bisschen fragwürdig. Es kann ja nicht immer nur komplett nur noch bergauf gehen. Also irgendwann muss ja auch mal, ne, das ein bisschen sich einpendeln.
Das
also
stimmt.
Ewiges Wachstum gibt es ja
aber
eigentlich nicht.
Die Corona, ja, weiß ich nicht. Also ich sage mal, das Wachstum kann so weitergehen, bis die ganze Welt entwickelt ist. Und wenn man jetzt auch gerade sieht, wie sich zum Beispiel Marktanteile auch ein Stück weit verschieben, die Chefin der DZT, Frau Hedorfer, also nach Corona hat sie dann gesagt, in einer Krise verteilen sich die Marktanteile neu. Und dann muss man in der Krise im Grunde schon darauf hinsteuern, dass man für nach der Krise so positioniert ist, dass man wirklich auch mithalten kann im Wettbewerb. Und das ist zum Beispiel in Deutschland nicht wirklich passiert, dass wir uns für nach der Krise so aufgestellt haben, dass unsere Unternehmen sich marketingtechnisch auf der Welt nochmal anders auch darstellen können. Frau Hedorfer ist, glaube ich, mit ihrer DZT, also der Deutschen Zentrale für Tourismus, da ganz gut positioniert. Aber wir hatten ihr ja in Corona dann auch nochmal ein paar Millionen dazugegeben, sodass sie halt wirklich auch ihre Marketingaktivitäten nochmal verstärken kann. Und das war, stand jetzt plötzlich alles dauernd zur Diskussion. Jahr für Jahr musste sie wieder darum kämpfen. Und sie hat natürlich auch Verträge einzuhalten, die sie nicht von heute auf morgen kündigen kann. Und deswegen ist dieses von einem Haushaltsjahr zum nächsten zu denken und keinen kontinuierlichen Fahrplan zu haben, was die Finanzen angeht, das ist natürlich auch für die Deutsche Zentrale für Tourismus ein unhaltbarer Zustand.
Ja, also das war jetzt so dein Hotelalltag. Also du kommst wirklich nun definitiv total aus der Branche und hast das von der Pike auf gelernt. Das fand ich ganz spannend. Und ja, dann seit 2013, jetzt machen wir ja keinen Sprung, sondern es ging ja bis 2013 im Hotel, bist du Mitglied des Deutschen Bundestages. Was hat dich denn vom beschaulichen Alltag oder beschaulicheren, Entschuldigung, Alltag im Hotelbetrieb in die Profipolitik bewegt?
Ich habe viele Jahre Kommunalpolitik gemacht. Ich bin schon Ende der 90er Jahre, als unsere Kinder geboren sind, habe ich angefangen, mich darum zu kümmern, dass Kinderbetreuung selbst in einem Dorf wie Brochterbeck selbstverständlich wurde. Mhm. Weil ich wollte halt gerne weiterarbeiten und das geht nicht, wenn die Kinder alle um 11:30 aus dem Kindergarten oder aus der Schule kommen. Das waren so meine ersten Schritte in die Kommunalpolitik, dass ich gesagt habe, hey, hier muss Kinderbetreuung her, so geht's nicht. Mhm. Und dann kam 2003 der damalige Fraktionsvorsitzende auf mich zu und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, ein bisschen mehr Themen zu beackern als nur Frauenpolitik? Und dann habe ich mir das überlegt und habe dann gesagt, klar, ich sag, diese ganze Tourismusfrage ist natürlich für einen Ort wie Tecklenburg auch ein wichtiges Fund. Wir sind ja so quasi der Balkon des Münsterlandes. Hier ist es ja schon mit dem Teutoburger Wald auch ein bisschen hügelig.
Ja.
Und deswegen waren touristische Themen und alles das, was uns quasi auch als Hotel interessierte, natürlich auch wichtig in der Kommunalpolitik. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich mal meinen Horizont neben Familienfragen noch ein bisschen erweitern. Naja gut, und dann geht das schnell, wenn man erstmal im Rat sitzt, dann kümmert man sich um Baugebiete, um Schulen, dann kümmert man sich um alles. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann war ich irgendwann Vorsitzende Verbandshochschule und so weiter. Und irgendwann war ich Fraktionsvorsitzende und Stadtverbandsvorsitzende. Und dann war der Wahlkreis Steinfurt 3 frei. Mhm. Und dann suchten sie halt Kandidaten, die kandidieren. Und sie hatten schon zwei aus dem sozialpolitischen Bereich und suchten dann noch jemanden, der quasi für das innerparteiliche Auswahlverfahren dann aus dem mittelständischen Bereich kam. Ja, und dann ist man auf mich gekommen, weil man mal geguckt hat, wer hat denn hier in der Kommunalpolitik schon Verantwortung? Und dann kriegte ich einen Anruf und im ersten Moment habe ich gedacht, naja, das meinen die doch nicht ernst. Und dann kam unser damaliger oder der vorhergehende Fraktionsvorsitzende, ich war es ja dann schon, der sagte, nee, das meinen die schon ernst, das kannst du dir schon mal überlegen, ob du da Lust hast.
Ja.
Naja, und dann habe ich gedacht, naja, gut. Spaß hat mir das immer gemacht und gerade auch Bundespolitik ist, ich sag mal so, Leitplankenpolitik, was sehr grundsätzlich so ein Tanker dann auch, ich sag mal, durch die Wogen der Welt steuert.
Mhm.
Und naja, dann hat mein Mann mich angeguckt und hat gesagt, diese Chance kriegst du einmal im Leben und wenn du das willst, dann mach's jetzt, weil es wird dich nie wieder jemand fragen, wenn du jetzt Nein sagst.
Mhm.
Ja, und dann habe ich angefangen, Wahlkampf zu machen. Dann bin ich hier durch die Orte gereist und habe mich erstmal bekannt gemacht, weil ich ja noch nicht mal auf Kreisebene bekannt war bei den eigenen Leuten.
Mhm. Ja,
und so bin ich dann dahin gekommen. Dann habe ich mich wir hatten dann zwischen den drei Kandidaten den Wettbewerb. Wir sind dann hier unterwegs gewesen. Und am 7. Dezember 2012, werde ich nie in meinem Leben vergessen, war dann die Entscheidung. Und dann ist im ersten Wahlgang ist der einzige Mann in der Runde rausgeflogen.
Mhm.
Und im zweiten Wahlgang habe ich dann meine Gegenkandidatin mit 7 Stimmen überrundet.
Ei. Oh. Oh.
Das war ein knappes Ding.
Wirklich knapp. Das ist heute wahrscheinlich anders, ne?
Ich glaube, ja. Also ich hatte jetzt einmal in den Jahren einen Gegenkandidaten, der hat dann 8 von fast 200 Stimmen gekriegt.
Okay, ja, siehst du. Ja, spannend. Ja, so irgendwann fängt es mal so an, ne?
Ja, aber es war schon ein Sprung, das muss man schon sagen. Also das eine ist ja dann Wahlkampf zu machen und hier vor Ort unterwegs zu sein. Aber wenn man dann in Berlin ist und muss erstmal gucken, wie findet denn die Arbeit dann da statt? Und man hat ja erstmal nicht mal ein Büro. Ich hatte Gott sei Dank die ehemalige Mitarbeiterin von Ruprecht Polenz hatte sich bei mir beworben, die schon viele Jahre Erfahrung im Deutschen Bundestag hatte, die dann auch wusste, wo erreiche ich wen und wo muss ich was bestellen. Aber wir saßen erst mit 3 Abgeordneten in einem Büro.
Mhm. Auch spannend. Ich glaube, das ist heute auch anders, ne? Heute wird da ein bisschen mehr drauf geachtet, beziehungsweise wird der Bundestag jetzt auch wieder verkleinert, dann passen auch alle überall rein. Genau, zum Alltag des Abgeordneten habe ich eine Frage, wird aber erstmal so anfangen, wenn man die Bundestagssitzung im Fernsehen verfolgt, sind die Ränge nach den großen Debatten im Bundestag leerer. Jetzt sagen natürlich einige, die machen nichts, sie legen sich hin. Ja, das ist natürlich auch sicher Quatsch. Was machen die Abgeordneten außerhalb des Plenums in dieser Zeit? Beziehungsweise wie ist so dein Alltag als Abgeordnete?
Ich will vielleicht mal anders anfangen. Ich war mal Mitglied der deutsch-schweizerischen Parlamentariergruppe und in diesem Zusammenhang fahren wir dann auch immer einmal in das Partnerland, um die zu besuchen. Und dann kamen wir halt in das Schweizer Parlament und da stand ein wunderbarer Flyer. Und auf diesem Flyer stand vorne drauf, wie ging der Spruch noch? Die faulsten Parlamente sind die, die am besten besucht sind. Ein Spruch von Winston Churchill. Und deswegen, das sage ich auch meinen Besuchergruppen immer, ich sage, die Arbeit an sich findet nicht im Deutschen Bundestag statt. Das ist quasi das Schaufenster, um die Arbeit nach außen zu tragen. Die Arbeit findet in den Arbeitsgruppen, in Sitzungen statt, die dann extra angesetzt werden, in Hintergrundrunden. Und all das findet parallel zum Plenum statt. Und deswegen sitzen da immer nur die, deren Themen jetzt gerade auf der Tagesordnung sind. Oder eben, wenn eine Abstimmung ansteht, dann kommen natürlich auch einige. Und manchmal genieße ich es, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mir ganz gezielt auch Themen von anderen Arbeitsgruppen anzuhören, weil es schon auch spannend ist, in der Tiefe einfach mal so mitzukriegen, was die denn da diskutieren. Natürlich kann man nach so vielen Jahren Bundestag überschriftentechnisch überall mitreden. Aber die Details sind schon auch manchmal spannend und die kann man sich dann im Plenum anhören.
So, und das war jetzt genau eine Frage, die hatte ich auch damals, Marcel Klinge war auch schon mal da, als er noch FDP-Abgeordneter war, Bundestagsabgeordneter, ne? Heute weißt du, wo er ist. Und da hatte ich ihn auch zu befragt und hatte ihn dann angeregt, macht doch mal so von euch Abgeordneten mal so eine Image-Kampagne, ne? Oder macht doch mal irgendwas, dass da zumindest der Eindruck nicht mehr so ist, sondern dass man mal erzählt, so, wir machen dies und das und jenes. Ne? Also die Selbstdarstellung der Abgeordneten finde ich immer ziemlich mies, ehrlich gesagt. Also in Breite meine ich jetzt, ne? Nicht, was der Einzelne macht. Und das ist so schade, weil halt ein falscher Eindruck gemacht wird.
Oder ich habe in meiner ersten Legislaturperiode habe ich Finanzpolitik gemacht, saß ich im Finanzausschuss und war für die Regulierung der Versicherungswirtschaft zuständig. Und dann war ich natürlich auch viel in der Versicherungswirtschaft unterwegs und dann habe ich immer gesagt, ich sage, ihr Ruf ist genauso schlecht wie unser, aber nur im Kollektiv. Ja. Weil am Ende der eigene Versicherungsmakler, den schätze ich und den eigenen Bundestagsabgeordneten, den schätze ich auch. Mhm. Aber die Politiker und die Versicherungsleute, die haben alle einen schlechten Ruf. Mhm. Da sieht man schon, wie verrückt das auch an mancher Stelle ist, aber wenn natürlich auch, ich sag mal, durch Bücher wie zum Beispiel Das Hohe Haus von Roger Willemsen oder so, solche Dinge auch permanent wieder kolportiert werden, dann ist es natürlich auch schwer, wenn nur man selber dagegen anrennt und sagt, eigentlich ist es anders. Und ich würde sogar sagen, über alle Parteigrenzen hinweg machen mit Sicherheit 99% einen anständigen Job.
Ja, das würde ich auch immer unterstellen, auf jeden Fall. Ohne, dass ich es jetzt weiß, aber da würde ich auch einfach von ausgehen. Das war nur mal sowas von mir, was mir noch eingefallen ist zum damaligen Podcast und was mich nochmal von deiner Seite interessiert hat. Ja, dann bist du 5 Jahre im Parlament und dann ruft plötzlich die Frau Merkel, ja, die damalige Bundeskanzlerin, du wirst also Bundesministerin für Bildung und Forschung. Was man sich als Normalbürger immer fragt, jetzt hast du auf den ersten Blick mit Bildung und Forschung nicht so viel zu tun. Wie wird man denn dann Ministerin oder halt entsprechend Minister für ein solches oder anderes Ressort?
Ich war ja innerhalb der Fraktion quasi schon aufgestiegen hin zur parlamentarischen Geschäftsführerin. Ich war ja eine von 4 parlamentarischen Geschäftsführerinnen, sodass man sich halt schon angeguckt hat, also wie ich arbeite, ob sie sich auf mich verlassen können, wie ich in kritischen Situationen mit Dingen umgehe. Und das ist auch das, was man sehen muss, wenn ich so eine Mannschaft als Kanzlerin zusammenstelle. Das eine ist ja, dass es damals auch noch darum ging, halt eine paritätische Regierung zusammenzustellen. Ja. Aber das zweite ist, dass man sich natürlich anguckt, wen habe ich denn da? Ist das jemand, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann? Weil in der Sache, worum es in der Tiefe und der Thematik geht. Also in meinem Haus saßen 1200 Leute, die sich damit auskennen. Ja. Und wichtig ist es, und das, deswegen muss man das immer wieder sagen, ich muss ja nicht die Themen neu erfinden. Ich muss ja die Themen nur grundsätzlich setzen und sagen, so, wie können wir dafür eine Lösung finden? Und dann kommt ja noch dazu, ich habe einen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag sind ja meistens auch schon Dinge vorgegeben. Mhm. So, also geht es darum, dass man einem zutraut, ein Haus zu managen, Themen zu setzen, nach außen den Diskussionen standzuhalten und ich sag mal in der ganzen Riege der Regierung, ich sag mal, im Team ordentlich mitzuspielen. Mhm. Und also mir hat das großen Spaß gemacht, mich in diese ganzen Themen richtig reinzufuchsen und wirklich auch auf die Leute zuzugehen und zu sagen, komm, lass uns hier mal gemeinsam überlegen, ne, wie kann es denn gehen? Und ich bin bis heute der Überzeugung, wenn man Leute auf diese Führungspositionen setzt, die Spaß daran haben, sich intensiv da reinzufuchsen, dann ist das manchmal mehr wert, als wenn ich jemanden habe, der in der Sache schon glaubt, er wüsste alles, aber vielleicht gar keine Freude daran hat, zum Beispiel auch mit den Ländern zusammenzuarbeiten. Mhm. Der Bund kann fast nichts alleine. Er braucht immer Länder und Kommunen. Und ein wichtiger Punkt war gerade auch in meinem Haus, eine ordentliche Zusammenarbeit mit den Ländern zu pflegen. Mhm. Weil gerade im Bildungs- und Forschungsbereich bin ich auch nichts ohne die Länder.
Kannst aber trotzdem das verstehen, wenn man das sagt, ne?
Und das, ich kann das verstehen, sagt, aber ich versuche dann immer aufzuklären.
Ja, nee, finde ich ja gut, dafür sind wir ja hier.
Genau, dass es halt so einfach und so eindimensional nicht ist. Natürlich kannst du, wenn du aus dem Bereich kommst, vielleicht schneller auch durchstarten. Ich brauche natürlich ein bisschen länger, um mich einzuarbeiten. Mhm. Aber auf der anderen Seite sieht man halt auch, dass manchmal Leute auf den Positionen sitzen, die sich in den Themen auskennen, wo es aber trotzdem nicht rund läuft. Also wenn man sieht, die Krankenhausreform von Karl Lauterbach, die war mit so viel Haken und Ösen versehen, weil er überhaupt nicht mit den Ländern gesprochen hat. Mhm. Und alleine macht er da nichts. Da kann er sich um die Universitätskliniken kümmern, aber das war's dann auch.
Mhm. Gut, gibt natürlich auch andere Beispiele, wo Leute, egal von welcher Partei, auf Posten saßen, wo das gar nicht gut ging. Aber
am Ende hängt es am Menschen. Ich glaube, vielleicht können wir uns darauf
einigen. Oder so. Nee, alles gut. Finde ich prima. Habe ich aber auch gedacht, wenn man sich da reinfriemelt, gut reinfindet, dann kann das auch was werden. Und ja, wenn nicht, dann wird man ja auch irgendwann gegangen, wenn es zu schlecht ist im Normalfall.
Das geht übrigens im politischen Amt schneller als in jedem anderen, wenn man nicht performt. Wenn am Ende die Kanzlerin nicht zufrieden ist mit einem, dann kriegt man das sehr schnell zu hören.
Ja gut, aber sie schmeißt ja nicht gleich raus. Aber man kriegt es zu hören, ne?
Ja, und also ich hatte ja dann damals auch noch diese Geschichte mit der Batterie, wo dann im Grunde immer wieder in Zweifel gestellt wurde, ob da irgendwas nicht rund gelaufen ist und so weiter. Und solche Diskussionen hält man natürlich nur eine gewisse Weile durch. Und dann wird schon nach Konsequenzen gerufen. Also das, ich glaube, da darf man sich keine Illusionen hingeben. Das ist schon ein High-End-Feierstuhl, auf den alle Minister sitzen.
Ja. Also Ministerin im Kabinett von Angela Merkel. Und die hat ja einmal ihren berühmten Satz gesagt, sie kennen mich. Das stimmt bei dir auf jeden Fall. Was hat Angela Merkel für dich denn so ausgemacht?
Also zum einen ist ja ihr Mantra immer gewesen, ich setze die Leute auf ihre Position und dann müssen sie sich bewähren. Mhm. Das war also das, wo man immer wusste, wo man dran war. Und sie hat sich selten, also sie wusste immer über die Details gut Bescheid, hat sich aber selten in die Details eingemischt. Also ich glaube, ich habe in den ganzen Jahren ein oder zweimal erlebt, dass sie irgendwie gesagt hat, sie hätte es gern so und so und wie ich das denn so sehen würde. Aber in der Regel hat sie, wenn sie den Eindruck hat, das läuft da alles irgendwie ganz gut, dann hatte man auch freie Hand zu schalten und so weiter.
Also im Prinzip das, was wir heute auch in der Hotellerie-Gastronomie sagen, die Chefs, Führungskräfte müssen mehr delegieren, ne? Und das hat sie dann offensichtlich gemacht und dann vertraut.
Ja, ich finde ja immer, wir müssen viel mehr uns dahin entwickeln, dass man sich anguckt, wen habe ich denn als Team? Und wie kann ich die Leute dahin setzen, dass sie selbstständig, eigenverantwortlich möglichst viele Entscheidungen treffen können? Mhm. Ich habe zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hotel oder auch im Ministerium immer gesagt, ich sage, was unterscheidet uns? Ich sage, wenn keiner vor mir eine Entscheidung treffen will, dann bin ich die letzte Instanz. Ich muss sie dann treffen, danach kommt niemand mehr. Mhm. Und das finde ich, dass wir, wenn wir im Team, wir reden seit 30 Jahren über Teamwork. Aber diese hierarchischen Strukturen, die sitzen so tief in dieser Gesellschaft drin. Also es wirklich ernst zu meinen und eigentlich sogar das Mantra zu leben, dass es auch ohne mich gehen müsste.
Ja.
Das müsste eigentlich das Ziel sein.
Ja. Ja, ja, gut. Also in unserer Branche kommt das so peu à peu, das kriege ich ja mit. Aber da ist, das ist so in meiner Bubble, kriege ich das mit. Aber halt, wenn du ein bisschen weiter rausguckst, ist das teilweise gerade auf dem Land immer noch so wie früher zum Teil, was ich so mitbekomme. Und von daher,
wir haben halt auch gerade im Hotelleriebereich oder auch im Gastronomiebereich häufig sehr kleinteilige Strukturen. Mhm. Und der Chef arbeitet noch mit. Und dann ist das natürlich doppelt schwer, dann, ich sag mal, wirklich diesen Teamgedanken zu pflegen, wenn ich Teil des Teams bin. Mhm. Weil natürlich bin ich nicht nur Teil des Teams, sondern am Ende auch Chef. Und ich habe ja eine Vorstellung davon, wie ich es für richtig halte. Und wenn dann jemand irgendwie anders denkt und ich sehe das, ist das natürlich doppelt schwer.
Mhm, ganz klar. Gibt es noch was von Angela Merkel, wo du sagen würdest, das öffentliche Bild von ihr hat so nicht gestimmt?
Ja, das öffentliche Bild hat in ganz vielen Teilen von ihr nicht gestimmt, weil sie sehr, sehr klar auf diese Welt geschaut hat. Sie hat sehr, ich sag mal, auch sehr nüchtern sich angeguckt. Ich sage, also ich bringe mal als Beispiel jetzt dieses 2%-Ziel für die NATO. Ja. Sie hat in den ganzen Jahren immer und immer gepredigt, wir müssen dieses 2%-Ziel einhalten, wir müssen sehen, dass wir das langsam einphasen, weil man das Geld ja dann auch vernünftig ausgeben muss. Es war Olaf Scholz, der es in den letzten 4 Jahren immer konterkariert hat. Und sie ist aber nie hingegangen und hat ihn öffentlich deswegen blamiert. Mhm. Und das ist etwas, warum in der Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild von ihr entstanden ist. Also die war gerade mit Blick auf Russland und so weiter, war die sehr, sehr klar sortiert.
Mhm. Interessant. Und nimm uns nochmal mit an den Kabinettstisch. Also man sitzt mit den ganzen Ministern wie Olaf Scholz, Horst Seehofer und Ursula von der Leyen. Die waren damals alle mit dir am Tisch. Angela Merkel klingelt die Runde zur Ruhe. Und was passiert dann am Kabinettstisch?
Dann gibt es eine Tagesordnung. Und in der Regel stehen ja nur Tagesordnungspunkte, die vorher übers Kabinett geeint worden sind. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie da große Diskussionen aufwirft von ungeeinten Punkten.
Das ist alles vorher geklärt, ging ja durch die ganzen Instanzen, sage ich mal, und dann wird dort nur noch gesagt, ja, Kabinett hat beschlossen und das geht dann in die Tagesschau raus.
Genau. Das Spannendere ist eigentlich, es gibt ja morgens die Frühstücke vorm Kabinett. Also es gab damals bei uns das schwarze Frühstück und das rote Frühstück. Und wir saßen dann ja halt quasi mit unseren eigenen Ministern zusammen. Und da wird dann wirklich auch gesprochen und diskutiert, bevor man dann wirklich in die Kabinettssitzung geht. Die Kabinettssitzung ist halt sehr formalisiert und jeder trägt halt seinen Punkt vor. Und dann tragen die anderen nochmal, ich sag mal, ihre Sichtweisen aus den anderen Ministerien für diese Punkte vor. Aber ich sag mal, eine offene Diskussion, auch über Punkte, die noch im Raum stehen oder wo dann vielleicht auch, wenn was passiert ist, irgendwie, oder wir hatten ja zum Beispiel auch immer die EZB oder beziehungsweise die Deutsche Bundesbank hat dann ja immer vorgetragen für uns, wie sieht die Zukunft aus, was Zinsen angeht und so weiter. Das waren eigentlich dann immer Punkte, wo auch ein bisschen diskutiert worden ist, was zieht man für Schlüsse daraus. Aber die normale Fraktionssitzung ist eher ein formalisierter Akt.
Okay, gut, spannend. Danke für die Einblicke. So, jetzt kommen wir mal zu was anderem. Ich hoffe, das klappt hier alles.
Die Überraschungsfrage.
Hast du gehört?
Ja, gut. Die Überraschung.
Ja, du grinst, okay. Ja, Überraschungsfrage. Kommt die erste von Katharina Darisse. Und die ist Geschäftsführerin der Fairjob Hotels. Das ist eine Initiative aus der Hotellerie, die sich zum Ziel gesetzt hat, faire Arbeitsbedingungen und ein positives Arbeitsumfeld in der Hotelbranche zu fördern. Du kennst
richtig.
Sie. Gut, dann bin ich mal gespannt.
Liebe Frau Karliczek, als Frau und Christin haben wir, glaube ich, ein paar Dinge gemeinsam. Zum Beispiel ist Frau Merkel für mich definitiv ein großes Vorbild, da sie natürlich erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war. In ihren Memoiren habe ich gelesen, dass ihre Kindheit in der DDR nach Terpentin, nach Brunerwachs und Scheuermittel roch. Und ich möchte von Ihnen wissen, wonach roch Ihre Kindheit, liebe Frau Karliczek? Vielen Dank.
Das kann ich ganz einfach beantworten. Oh. Wir hatten nämlich eine Wohnung im Hotel.
Ja.
Und das größte Problem war, dass man nicht, ohne dass man die Küchengerüche mitgenommen hat, aus diesem Hotel rausgehen konnte.
Also man hatte immer Hunger.
Naja, oder umgekehrt. Also so wie man bei den Landwirten immer gesagt hat, ne, wenn die einmal über die Tenne gehen, dann nehmen sie den Geruch mit. Genauso war das bei uns, dass man eben durch die Küche ging und dann eben auch diesen Fettgeruch und so weiter mitnahm.
Ja.
Und das war für mich, und das will ich deutlich sagen, das war für mich ein echtes Problem, weil natürlich immer auch mal wieder Bekannte dann oder Freundinnen dann hingegangen sagen, ne? Und so, also ich fand das schon schwierig. Ich mochte hinterher nicht, wenn ich abends zu einer Fete gegangen bin, bin ich ganz bewusst hinten rausgegangen und habe mich nicht verabschiedet, bin ich durch die Küche und habe meiner Mutter Tschüss gesagt.
Okay, aber Mutter war nicht sauer.
Nein, sie wusste ja warum.
Süß. Ja, schöne Frage fand ich von Katharina. Vielen Dank.
Das stimmt.
Dafür, total schön. Ist immer spannend, was bei diesen Überraschungsfragen rauskommt. Ich gebe da eigentlich gar nichts vor. Ich sage nur, mach eine persönliche, fachliche oder witzige Frage und dann machen die, was sie wollen. Ich finde das immer sehr schön und das war ja
eine schöne Frage.
Absolut, muss ich auch sagen. Ja, Ministerin ist dann zu Ende, Dezember 21. Dann bist du ja wieder auf deinen Pfad gekommen im Prinzip, nämlich tourismuspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion geworden. Also wieder so in deinem Metier. Wie kam es dazu, dass du dann die Sprecherin machen durftest?
Also ich habe 2013 bis 2017 auch schon im Tourismusausschuss gesessen, damals noch als normales Mitglied, weil das ja meine erste Legislaturperiode war. Da hatte ich zwei Ausschüsse, Finanzen und Tourismus. Und jetzt war ja halt die Frage, was macht man mit all denen, die so aus der Regierung zurückkommen? Irgendwie ist das ja auch komisch, wenn man so plötzlich sagt, ich setze mich jetzt hier hin und bin nur für mein ganz kleines Arbeitsfeld zuständig. Und ich fand es einfach spannend, einfach diesen Bereich, der durch Corona ja wahnsinnig unter Druck stand, in allen Bereichen. Und da habe ich gesagt, also wenn das, ich sag mal, jetzt irgendwie möglich ist, würde ich gerne als Sprecherin der Fraktion in dem Bereich weiterarbeiten. Man muss sich dann ja zur Wahl stellen. Mhm. Aber ich finde ja immer diese Schnittstelle Tourismus ist ja eigentlich Wirtschaftspolitik mit ein paar besonderen Eigenschaften. Und in diesem Bereich dann zu gehen, Finanzbereich war jetzt auch irgendwie dicht. Und dann habe ich gesagt, die Alternative kann dann eben für mich nur Tourismus sein. Und so bin ich dann quasi in meine Vergangenheit zurückgekehrt.
Ja, richtig, genau. Zurück in die Vergangenheit, sehr schön. Oder vorwärts in die Vergangenheit vielmehr. Sehr
gut. Im Nachhinein muss ich sagen, habe ich echt gelernt, dass die Branche über Jahre niemanden richtig hatte, der im Deutschen Bundestag für sie gesprochen hat. Also zumindest wahrnehmbar. Ja, natürlich gab es immer eine Sprecherin oder einen Sprecher, je nachdem. Aber die Wahrnehmung, und das ist mir erst bewusst geworden, als ich länger in dieser Branche dann jetzt als Sprecherin unterwegs war, dass dieses Gefühl in den ganzen Jahren nicht gewesen ist, dass man wirklich verstanden wurde. Und das ist mir zunehmend jetzt auch wichtig geworden, weil das habe ich eigentlich immer so ein bisschen für selbstverständlich gehalten, dass meine Vorgängerinnen und Vorgänger, ich sag mal, dieses Gefühl auch vermitteln konnten. Aber vielleicht ist das einfach auch einfacher, wenn man aus der Branche kommt.
Ist zumindest nicht von Nachteil, ne? Und das ist ja auch ein Ding, was der Marcel Klinge ja mit seiner Denkfabrik ja auch nach vorne bringen möchte. Da hatte ich ja damals noch nicht mit ihm diskutieren können, weil da war er noch Abgeordneter. Und was mich noch interessiert, in dem Zusammenhang mit Hörbarkeit und so weiter, hältst du es für notwendig, dass man ein Tourismusministerium hat? Das ist ja auch immer mal wieder eine Forderung aus der Branche.
Ja, also ich glaube, wir sind in Deutschland auf so vielen Beinen unterwegs, dass wir kein Ministerium kriegen werden. Was wir aber jetzt auch in unserem Papier geschrieben haben für die nächste Legislaturperiode, ist, dass wir wieder zu einem Staatssekretär kommen. Mhm. Weil jetzt den Beauftragten quasi zu haben für Tourismus und maritime Wirtschaft, das ist gerade in den internationalen Beziehungen, auch in Europa und dann natürlich in Weltbeziehungen, hat er kein Standing. Und das ist schon wichtig, dass wir als, also die zahlenmäßig größte Branche, was Beschäftigte angeht, ist der Tourismus.
Ja.
So, und da hat sich im Laufe der vielen Jahre neben Automobil, Anlagenbau und Chemie eine Branche zu einem veritablen Standbein entwickelt. Und das wird im gesamten politischen Bereich noch nicht richtig wahrgenommen. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt wichtig, dass wir wieder Tourismus und Mittelstand vernünftig zusammenführen, weil viele mittelständische Bedürfnisse von Flexibilisierung der Arbeitszeit bis hin zu Steuerreform, bis hin zu Bürokratieabbau und all diesen Dingen, da gibt's viele Schnittmengen mit der kleinen mittelständischen Wirtschaft. Und das als auf Staatssekretärsebene zu machen, das wäre jetzt unser Wunsch, so haben wir es ins Papier geschrieben, dass wir sagen, eigenes Ministerium ist vielleicht in einem Land wie Deutschland nicht das Richtige, weil die Tourismusministerien haben, haben als Schwerpunkt Tourismus. Aber dass wir wieder sichtbar werden, mindestens mal über einen Staatssekretär, das finde ich wichtig.
Gut, jetzt hast du das schon vorweggenommen mit dem CDU-Papier, was ihr gemacht habt. Also die berühmte 7%-Forderung ist da tatsächlich enthalten, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, also von wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit, Bürokratieabbau, das gute alte Wort, Abschaffung deutsches Lieferkettengesetz, Umkehrung der Beweislast bei Dokumentationspflichten. Was heißt das?
Naja, bis heute ist es ja so, wenn eine Verwaltung auf einen zukommt und sagt, ne, man kriegt ja dann in der Regel gleich irgendwie eine Ordnungswidrigkeit oder sowas zugeschickt, weil man irgendwas gemacht hat. Mhm. Und in der Regel ist man selber beweispflichtig, dass es nicht so gewesen ist.
Ja, man hat ja auch nichts anderes zu tun.
Ja, und das ist nämlich das Problem. Also es kann immer irgendwo jemand einen anzeigen für irgendwas. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass mal eine Frau, eine ältere Dame, die ist mit Salmonellen ins Krankenhaus eingeliefert worden montags morgens. Und dann behauptete die steif und fest, also sie hätte bei uns den und den Kuchen gegessen. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Kuchen mit Baiser gehabt hätten, dann hätten wir beweisen müssen, dass sie sich bei uns die Salmonellen nicht geholt hat.
Mhm.
Wir hatten Gott sei Dank keinen Baiser-Kuchen, von daher gab es das Problem gar nicht. Aber das ist schon eine schwierige Kiste und gerade für so kleine Unternehmen.
Na ja gut, und das kostet jetzt auch, wir haben ja wenig Geld im Staats, also wir haben viel Geld im Staatssäckel, aber es ist wenig, was zur Verfügung steht. Darüber wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren, warum das so ist. Und dies hier würde ja eine wirkliche Entbürokratisierung sein und würde nichts kosten, ne?
Ja, generell. Wir haben viel zu kleinteilige Regelungen geschaffen. Das ist halt über die Jahre gewachsen. Ich sag mal, ein Staat.
Da stecken auch alle mit drin. Das ist jetzt nicht nur, ne, also die einen haben es auf die Spitze getrieben, finde ich immer, aber das ist jetzt was anderes, aber alle stecken da mit drin, auch der Bürger selber auch, ne?
Ja, natürlich. Medien. Wenn ich anfange nach Silvester, habe ich zig Zuschriften gekriegt, wir müssen jetzt mal ein Böllerverbot schaffen.
Ja.
So, dann muss dieses Böllerverbot aber durchgesetzt werden, dann muss es kontrolliert werden. Also daraus entsteht das alles.
Ja, richtig. Genau. So, dann habt ihr noch steuerliche Entlastungen, Anpassung, Einkommensteuertarif, Unternehmensbesteuerung von maximal 25% auf einbehaltene Gewinne, habe ich mir mal so rausgeschrieben. Und zu diesen Geschichten haben wir jetzt noch eine.
Die Überraschungsfrage.
Und die kommt von Patrick Rotkopf. Der sagt dir was? Du nickst? Mhm. Erzähl mal.
Patrick Rotkopf?
Ja.
DEHOGA NRW?
Ja, DEHOGA Nordrhein, genau.
Nordrhein,
und,
genau.
Da ist der Präsident von die haben ja vier, ne, haben die Sektionen in
oder?
NRW. Sind es jetzt drei?
Niederrhein, Westfalen.
Lippe.
Ja, ich meine drei wären es.
Ja, das gucken wir nochmal nach. Und er ist Inhaber vom Hotel-Restaurant Rotkopf in Euskirchen. Und zu dem ganzen Komplex von eben kommt jetzt seine Frage. Also da muss ich auch dahin.
Liebe Frau Karliczek, wir hören im Wahlkampf sehr viel über Vertrauen. Vertrauen in Unternehmertum, Vertrauen in die Bürger, um Bürokratie abzubauen, das finde ich einen super Ansatz. Gleichzeitig werben aber auch die Parteien und auch die CDU für unser Vertrauen. Und was uns umtreibt im Gasgewerbe ist, wir sind zum ersten Mal mit fast 100% unserer Punkte, die uns bewegen, im Parteiprogramm der CDU erwähnt und angekommen. Dafür sind wir sehr dankbar und froh. Aber können wir auch das Vertrauen haben, dass man mit einem roten oder grünen Koalitionspartner die Dinge auch so umgesetzt bekommt, wie gewünscht?
Die Frage wird mir gerade hier im Wahlkampf ganz häufig gestellt.
Ja.
Und ich sage dann allen immer, wenn wir so stark werden, dass wir uns einen Partner aussuchen können, dann können wir auch ein Programm vorlegen, wo diese Punkte drin sind. Und wenn ich sagen kann, nimm sie oder wir nehmen den anderen Koalitionspartner, dann hat man eine gute Chance, möglichst viel davon umzusetzen. Und deswegen werbe ich immer dafür, dass man uns noch einmal, auch wenn wir natürlich auch viel Vertrauen in den letzten Jahren verspielt haben, das verstehe ich auch, aber dass man uns jetzt noch einmal die Chance gibt. Ich würde es gerne noch ein bisschen weiter ausführen. Wolfgang Schäuble hat in seiner letzten Fraktionssitzung, an der er teilgenommen hat, da hat er dann angefangen und hat gesagt, na ja, es wird kein Weg dran vorbeiführen, dass die Union wieder regieren darf. Dann hat er es ein bisschen weiter und dann kam der Satz, dann muss sich etwas ändern. Und genau mit dem Ansatz muss man daran gehen. Und er hat das dann noch ein bisschen weiter ausgeführt und hat dann nach einigen Sätzen noch gesagt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, die Probleme, die die Bevölkerung hat, und das Anreizsystem wieder richtig zu justieren, dann übernehmen nach 4 Jahren die Radikalen. Und deswegen, also für uns ist jetzt klar, wir haben noch einmal 4 Jahre und müssen eben in weiten Teilen das, was wir jetzt sagen, auch umsetzen können. Und jetzt ist ja in den letzten Tagen sogar Carsten Lindemann hingegangen und hat gesagt, wenn es gewisse zentrale Punkte nicht gibt, und dazu gehört halt auch ein Leistungsanreiz, der wirklich wieder Freude macht zu arbeiten und der das Vertrauen in die Bevölkerung wirklich zurückgibt, dass der Normalbürger seine Arbeit anständig macht und es daran auch nicht zu zweifeln gibt. Klar. Wenn wir diese Grundprinzipien nicht umsetzen können, dass wir dann sogar in die Opposition gehen würden, das hoffe ich zwar nicht, aber deswegen werben wir jetzt dafür, dass man uns wirklich stark macht, sodass wir die Chance haben, möglichst viele von den Punkten umzusetzen. Ich habe sehr dafür geworben, weil das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit und auch die 7% sind neben dieser ganzen kleinteiligen Bürokratie etwas, was ja schon lange der ganzen Branche im Weg steht. Und deswegen, da an den Punkten können wir auch nicht nachlassen.
Ja, und Friedrich Merz wird ja auch nicht müde, genau diesen Satz zu erzählen. Es ist unser letzter Schuss und ist ja auch egal, sage ich jetzt mal, ob CDU oder eine andere Konstellation drankommt. Es ist der letzte Schuss. Ich sehe das ganz genauso und da stecken alle mit drin und da haben sich dann auch wirklich alle zusammenzureißen, weil sonst, wir können es ja, wir brauchen ja nur in die Welt zu gucken. Die nehmen uns das immer alles vorweg. Also wir sind immer ein bisschen weiter zurück. Wahrscheinlich auch wegen der Vergangenheit, weil wir da ein bisschen sensibler sind. Aber man kann es auf der ganzen westlichen Hemisphäre sehen, wo das hinführen kann. Und davor sind wir nun überhaupt gar nicht gefeit. Aber ich habe das Gefühl, manche denken, dass wir das sind. Aber das sind wir nicht.
Ja, weil einfach noch, also wir haben ja 20% Industrie. Die merken es ja gerade schon auf allen Ebenen. Die nachgelagerten Bereiche, auch die Gastronomie, wenn man mal überall rumhört, sie merken es ja auch jetzt schon. Auch die Buchungszahlen im Land, in der Hotellerie werden langsamer. Man merkt es jetzt. Also so langsam schleicht sich dieses dritte Jahr Rezession jetzt überall ein. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es ist immer noch in vielen Bereichen ein Stöhnen auf einem hohen Niveau. Es gibt ganz viele Bereiche, die merken das immer noch nicht.
Ja.
Und denen jetzt zu erklären, wenn wir die industrielle Produktion vollständig verlieren, dass uns dann im Grunde auch nachgelagerte Bereiche wegbrechen, dass wir dann ganz schwer wieder überhaupt auf den Wachstumspfad kommen, dass dieser Stabilisierungsfaktor von Industrie auch nachgelagerte Bereiche stabilisiert. Das muss man gefühlt jedem im Moment erklären. Ich habe oft den Eindruck, dass also das Verständnis, wovon wir eigentlich leben und wie sich diese Volkswirtschaft eigentlich diesen Wohlstand erarbeitet hat, dass das nicht wirklich jedem klar ist.
Nö, das Gefühl habe ich auch nicht gerade. Das ist leider so. Die Lieblingsbürokratie wollten wir eigentlich machen, aber im Prinzip haben wir das jetzt schon abgehandelt, würde ich jetzt mal sagen. Mich würde jetzt noch mal interessieren, also die Abschaltung der politischen Ampel hat es ja erfordert, dass sich alle Parteien im Winterwahlkampf befinden und somit auch du, wie schon erwähnt. Jetzt hatten wir vorhin ein bisschen über deine Tätigkeit als Abgeordnete, was da so anfällt, gesprochen. Wie sieht denn dein Tagesablauf jetzt in den letzten und nächsten Wochen aus? Also wir müssen uns ja vorstellen, der Podcast wird ja auch später noch nach der Wahl gehört, aber dass man da noch so einen Eindruck bekommt, was habt ihr, die jetzt da, egal von welcher Partei, jetzt um die Wähler werben, was habt ihr jetzt jeden Tag um die Ohren?
Also es ist schon ein bisschen individuell, aber wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, weil man gerade im Winter ja sehr schwer Menschen auf der Straße trifft, weil viele auch so auf die Märkte und so weiter, die bleiben ja nicht freiwillig stehen und unterhalten sich erst mal 10 Minuten, bis die Füße kalt sind. Wir müssen also schon gucken, wo erreichen wir die Leute jetzt in diesem Winterwahlkampf. Und das eine ist ja, Veranstaltungen zu machen, entweder zum Frühstück, manchmal auch zum Mittagessen, aber oft nachmittags und abends. Mhm. Aber wir gehen zum Beispiel auch an die Bahnhöfe, dass wir morgens auch nochmal an den Bahnhöfen gerade auch die jungen Leute erreichen. Was gut läuft, ist auch, dass doch jetzt kurzfristig auch die Schulen alle Podiumsdiskussionen machen. Und also im Winterwahlkampf ist es halt viel schwieriger, Leute zu erreichen als im Sommerwahlkampf. Aber wir gucken, was es an Möglichkeiten gibt und die nutzen wir dann auch.
So, dann fährst du gleich nach Berlin und morgen ist dann Wochenanfang. Dann ist noch einmal Plenum, ne?
Ja, wir haben jetzt also eine ganz normale Sitzungswoche noch. Ja, dann haben wir Sonntag, Montag ist Bundesparteitag. Also Samstag fahre ich nochmal wieder nach Hause, um hier Wahlkampf auf den Märkten zu machen. Sonntag, Montag ist wieder Bundesparteitag. Dann ist noch eine Woche hier im Wahlkreis Sitzung, also quasi Wahlkampfwoche.
Ja.
Dann gibt's noch 2 Sitzungstage. Dann bin ich wieder ein paar Tage hier. Dann ist noch der Hotelkongress in der anderen Woche in Mainz.
Sehen wir uns.
Da bin ich dann noch. Oh ja, schön, freue mich schon. Naja, und dann ist das schon die letzte Woche an dem Sonntag des Wahlkampfs.
Aber jetzt mit Wahlkampf ist es doch eigentlich 25 Stunden, ne? Davor ist es 23 Stunden, jetzt sind es doch 25 Stunden, oder?
Ja, man ist den ganzen Tag unterwegs und vor allen Dingen abends lange und morgens früh.
Ja, okay. Auch das finde ich einfach mal interessant und wichtig mal zu vermitteln. Ich will jetzt hier nicht alle Abgeordneten heilig sprechen, aber es ist halt, sie machen auch ihre Arbeit und haben viel zu tun. Ich sage ganz ehrlich, ich möchte das nicht geschenkt haben, weil wenn du dann auch in normalen Zeiten nach Hause kommst, musst du ja auch für deine Wähler irgendwie da sein. Ne? Also das ist ja, hört dann ja nicht auf. Und wenn du das nicht machst, dann bist du die blöde Kuh, die nicht für den Wähler da ist.
Also ich habe früher immer gesagt, ich musste im Hotel auch 7 Tage im Grunde, wenn Not am Mann war, zu bereit sein, die Arbeit zu tun. Da wurde ich auch nicht nachgefragt und ich wohne jetzt auch hier so vis-à-vis zum Hotel. Ich konnte also mal eben rübergehen, wenn irgendwas war. Ich habe immer gesagt, es hat sich für mich nichts geändert. Ich musste immer schon freitags und abends arbeiten.
Okay, nur der Druck ist sicherlich trotzdem ein anderer. Das meine ich einfach. So, abschließend, wo bist du am 23.02.25 um 18 Uhr?
Ich habe meine ganzen Wahlkämpfer eingeladen ins Hotel. Wir werden gemeinsam uns die ersten Hochrechnungen angucken, aber ich bleibe auf jeden Fall hier im Wahlkreis.
Sehr schön. Also neutral will ich auf jeden Fall bleiben. Ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und ja, wenn es denn so kommt, dass ihr den Kanzler stellt oder in der Regierung seid, dass ihr auch wirklich die Sachen nicht nur für die Hotellerie-Gastronomie, aber vor allem natürlich umsetzt. Danke dir ganz herzlich fürs Gespräch und ja, wünsche dir alles Beste.
Ich danke dir. Dir auch alles Gute und dann sehen wir uns ja beim Hotelkongress in Mainz. Freue mich schon drauf.
Bis dann. Bis Tschüss. Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.